Legendär, aber wer? Der Podcast mit Manni Breukmann und Pfarrer Bernd Becker. Für evangelischezeitung.de.
Legendär, aber wer? Eine neue Folge, Manni Breukmann. Ich freue mich jedes Mal, wobei ich immer ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich raten muss, denn das ist ja das Spiel hier. Eine Woche rätst du, in der anderen Woche rate ich, und alle, die das hören, raten so ein bisschen mit. Und es geht um bekannte Persönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart. Und heute bin ich ganz gespannt, wen du uns mitgebracht hast.
Ja, dann werde ich mal anfangen, dir ein paar Fakten über diesen Mann, es ist ein Mann, zu schildern.
Aha.
Der ist schon eine Weile tot. 1974 ist er gestorben, im Alter von 75 Jahren. Hat also dieses 20. Jahrhundert noch zu größeren Teilen mitgenommen. Und er war ein Autor, ein Schriftsteller, ein Literat, aber nicht nur bekannt geworden durch seine Bücher, sondern auch durch Glossen, durch Essays, also die kleinere literarische Form hat er auch gewählt. Er war auch im Hörfunk zu hören, also ein sehr, sehr vielfältiger Mann, muss man sagen.
Eieiei.
Hat natürlich...
Heinrich Böll hatten wir ja schon, ne?
Ja. Er hat natürlich dieses 20. Jahrhundert auch am Anfang schon mitbekommen. Ist ja 1899 geboren, ist dann natürlich auch voll reingeraten in die Nazi-Herrschaft. Sein Vater war ein Sozialdemokrat, Sattlermeister, arbeitete in einer Kofferfabrik, war auch mal bei Streiks dabei, und dann gab es Polizeigewalt und so. Das fand alles statt während der Weimarer Republik. Da machte der kleine Junge damals schon politische Erfahrungen. Die Mutter war Dienstmädchen und später dann Friseurin. Unser Prominenter hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter gehabt. Und in der Rubrik Aus der Gesellschaft hinterher wurde dann noch das Gerücht gestreut, dass der Hausarzt der leibliche Vater gewesen ist. Aber das ist in unserem Zusammenhang ist das nicht relevant.
Ja. Ja, ist das dann mal aufgeklärt worden, oder was?
Nee. Das ist ein absoluter Seitenpfad. Der hat schon in der Schulzeitung Gedichte verfasst. Also der spürte schon irgendwie den Kuss der Muse sehr, sehr früh in sich oder an sich. Er sollte Lehrer werden zunächst, aber hat dann hinterher gesagt, nachdem er diese Ausbildung abgebrochen hat, er wäre sich vorgekommen wie in einer Lehrerkaserne. Da sind ja die Lehrer so in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts oder im ersten des letzten Jahrhunderts oder im ersten Drittel, hatten schon irgendwie was Offizierhaftes. 1917 gab es dann für den Prominenten eine sehr brutale Ausbildung beim Militär. Das ist auch die Grundlage gewesen für seinen Antimilitarismus. Das war also ein durchgehender Zug bei ihm, dass er gegen alles, was Krieg und Militär hatte, starke Einwendungen hat.
Ja, darf ich was fragen?
Ja, klar.
Im Zusammenhang.
Wozu?
Vielleicht greife ich schon vor, aber du hast ja jetzt seine Lebenseckdaten genannt. Wie hat er denn die Nazi-Zeit überlebt, im Sinne von politisch überlebt?
Das kriegen wir noch hin. Lass mich mal erstmal chronologisch noch ein bisschen erzählen.
Jetzt sind wir ja noch im Ersten Weltkrieg, ne?
Ja. Der ist dann, weil er noch sehr jung war, nicht mehr richtig in den Krieg hineingezogen worden und hat nur diese Ausbildung miterlebt. Und dann ab 1919 hat er in Leipzig studiert. Eine wilde Kombination aus meiner Sicht. Geschichte, Philosophie, Germanistik, Zeitungskunde und Theaterwissenschaft. Ich wüsste gar nicht, wie man das alles zusammenkriegen soll. Der war dann hinterher in Berlin von 1927 bis 1933. Da hat er schon für renommierte Blätter geschrieben. Da gab es zum Beispiel damals die Vossische Zeitung, da gab es auch die Weltbühne, eine sehr berühmte Publikation. Und dann kamen die Nazis. Und du kannst dir vorstellen, dass er in all dem, was er da so geschrieben hat, natürlich viele Dinge hatte, die den Nazis überhaupt nicht gefallen haben.
Okay.
Denn die waren ja auf militärische Eroberung ausgerichtet, unter anderem. Und so kam es, wie es kommen musste. Seine Bücher sind von den Nazis verboten worden. Er kriegte auch ein Tätigkeitsverbot, ist dann aber tatsächlich in diesem sogenannten Dritten Reich geblieben, weil er auch eine vollkommene Fehleinschätzung hatte, weil er dachte, ach, das geht schnell vorbei, das ist nur so ein Spuk. Er ist schlicht da geblieben, war natürlich ein sehr schweres Leben für ihn. Er hat dann so unter Aliasnamen, unter Pseudonymen was veröffentlicht. Berthold Bürger war eins dieser Pseudonyme, Peter Flint oder Robert Neuner und hat sich so durch die Zeit gewunden. Er war mit Sicherheit kein Nazi-Mitläufer. Seine Bücher sind übrigens auch verbrannt worden. 1933 hat man ja freundlicherweise die Bücher dieser verbotenen Schriftsteller verbrannt. Da war er sogar in der Nähe, nur so 50 oder 100 Meter entfernt, hat sich das angetan, ganz grausam. Und wie gesagt, von seiner Einstellung her, er war kein, sagen wir mal, offener Kämpfer gegen die Nazis. Kein politischer Aktivist, er führte keine Angriffe, das hätte sich auch gar nicht erlauben können. Es wäre sehr schnell im KZ gelandet. Das war mehr so innere Emigration, ohne dass ich das jetzt abwerten will. Und hat sogar während der Zeit des Dritten Reichs ein Drehbuch für einen Film geschrieben. Angeblich soll Goebbels das persönlich genehmigt haben, weiß ich aber nicht. Ist nur so eine Geschichte, hat er aber nicht unter seinem Namen gemacht. Das ist schon mal ein schöner Punkt.
Ja, dann muss ich dir aber was sagen, Manni.
Ja.
Ich muss dir sagen, als ich den Autor 8 Jahre kannte, und man darf sagen, ich kannte ihn gut, da kamen seine Bücher mir plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.
Das ist ein Punkt. Meines Erachtens ist es ein richtiges Ausrufezeichen.
Und dann darf ich es schon sagen.
Du darfst es jetzt sagen, hundertprozentig.
Ja, einfach weil ich ihn so liebe, muss ich sagen. Es ist Erich Kästner.
Es ist Erich Kästner.
Hey!
Da, 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 da.
Und das ist eine knappe Kiste, weil den hatte ich auch schon mal auf dem Schirm hier für uns.
Ja.
Hab's aber noch nicht vorbereitet oder so. Von daher wusste ich auch manches nicht, ne, was du gerade erzählt hast.
Ja.
Aber jetzt natürlich, was in den 30er Jahren, 40er Jahren war, das war mir natürlich bewusst. Ich liebe ihn sehr, ich liebe seine Gedichte vor allen Dingen sehr.
Das habe ich ja weggelassen, sonst wäre auch jemand, der nicht so eng dran ist an Erich Kästner, speziell nach dem Krieg in den 50er und 60er Jahren in allererster Linie als Kinderbuchautor in Deutschland gehandelt worden. Vor allen Dingen Emil und die Detektive, was er schon 1929 geschrieben hat. Das ist in Deutschland übrigens
heute noch.
Ja, 2 Millionen Mal verkauft worden. In 59 Sprachen übersetzt mit Emil Tischbein, dem Jungen aus der Provinz, der nach Berlin geschickt wurde und seiner Oma Geld bringen sollte. Und das wurde ihm geklaut. Und dann hat sich so eine kleine Bande zusammengeschlossen unter der Leitung von Gustav mit der Hupe und mit seiner Cousine Pony Hütchen. Die hat also merkwürdige Namen. Und da haben die dann diesen Dieb gefunden. Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer.
Das war mir so in der Kindheit so lieb. Da gab es ja auch, ich habe das Buch gelesen als Kind, aber es gab auch so eine tolle Verfilmung mit Hans-Joachim Fuchsberger.
Ja, ja. Also das,
und dann war das mit dem Nichtraucherabteil, ne?
Ja. Und nach dem Krieg geschrieben, das doppelte Lottchen, 1949. Mhm. Und sagen wir mal, die anderen Werke, die restlichen Werke, du hast ja die Gedichte schon angesprochen, die blieben lange unter dem Radar, aber dann doch irgendwie 70er, 80er Jahre ging es dann los, dann gab es auch gesammelte Werke und dann konnte man sich angucken, was er sonst noch so geschrieben hatte. Er ist ja nach dem Krieg nach München gezogen, hat Kabarett gemacht, war Zeitungsjournalist und damals hat er auch für den Hörfunk gearbeitet und dann ergriff aber so nach und nach der Alkoholismus von ihm Besitz.
Ach, ist das so?
Ja, ja. Der ist dann an Speiseröhrenkrebs gestorben. Das ist doch sehr typisch für Leute, die sehr, sehr viel Alkohol trinken. Seine politische Einstellung war eigentlich untadelig aus, sagen wir mal, der linken Sicht, wenn man das so bezeichnen will. Er hat auch gegen den Vietnamkrieg, nach dem Krieg noch demonstriert. Er war bei den Ostermärschen dabei. Aber was die Zeit des Dritten Reiches anging, da kann man doch darüber nachdenken, warum ist er nicht weggegangen? Er war sicherlich ein erklärter Gegner der Nazis, hat das aber eher mit sich ausgemacht, ja?
Mhm.
Kein Revolutionär ist er gewesen. Trotzdem kann ich mir nicht denken, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, daraus einen Flecken in seinem Leben zu konstruieren.
Nee, habe ich auch noch nie gehört. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, der war ein paar Jahre ausgewandert nach Amerika oder so, wie manche andere. Das hätte ich nicht mehr so genau gewusst, muss ich zugeben.
Nee, es wurde dann ein Verlag in der Schweiz gegründet, wo seine Bücher dann verlegt wurden. Das ging dann in dieser Zeit, er musste ja irgendwie Geld verdienen, doch auf mancherlei Umwegen. Und zum Schluss, wenn ich darf, würde ich doch gerne nochmal ein Gedicht rezitieren. Mache ich eigentlich sehr, sehr selten. Nachdem ich zuvor noch zwei Sprüche loswerden will. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist von Erich Kästner. Und nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Ja, wunderbar.
Hat er auch formuliert, ja.
Ja, und ich habe ein Buch, Manni, das gehört zu meinen Lieblingsbüchern, das ist ganz abgegriffen. Das heißt Die lyrische Hausapotheke. Und da sind Gedichte von ihm gesammelt nach bestimmten Zuständen, ob man jetzt unglücklich verliebt ist oder traurig oder arm oder sonst was. Und dann kann man das Gedicht aufschlagen und das Gedicht dann lesen zu dem jeweiligen emotionalen Zustand, den man gerade hat. Aber es ist ein wunderbares Buch, finde ich.
Und ich habe jetzt ein schönes Gedicht parat, in dem die Zustände in Preußen, im preußischen Militarismus sicherlich auch noch sehr wirksam in der Weimarer Republik deutlich geschildert werden. Und das Gedicht kennst du natürlich auch. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in die Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will, und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still, die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren, dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt's dort dann und wann und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Das ist ein so tolles Gedicht und zeigt einem viel auf über die Zeit, ja, schon vom Beginn seines Lebens, 1899 geboren, und dann kam ja der Übergang in die Nazi-Zeit, denn diese Weimarer Republik hatte einfach viel zu wenig Demokraten. Und daran ist er gescheitert. Und da sollten wir heute auch gelegentlich mal drüber nachdenken.